So, inzwischen haben wir ja schon einen ziemlichen Teil des ersten Petrusbriefes durchgenommen. Wir kommen jetzt zu den letzten Versen in Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Das ist ein Vorbild der Taufe, die auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leibe abgewaschen, sondern es ist eine Frage nach einem guten Gewissen vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Ich hoffe, wir werden klarkommen mit diesem Text, weil die Übersetzung etwas anders jetzt ist als bei Luther. Aber ich hoffe, dass wir folgen können und verstehen, was Petrus hier meint. Jemand, der in Amerika, in Northfield, mit einigen Leuten unterwegs war und sich in einer christlichen Bibliothek ein schönes Modell des Salomonischen Tempels anschaute, erzählt, eine Dame, die unserer Unterhaltung zuhörte, sagte, sie glaube nicht, dass irgendetwas im Alten Testament als Vorbild angesehen werden könne. Also, wenn hier vom Vorbild die Rede ist, dann ist gemeint ein Urbild. Nicht Vorbild in unserem Sinne, dem man nachzueifern hätte, sondern ein Urbild, dem dann ein Gegenbild, ein Abbild entspricht. Sie meinte, das wäre alles Fantasie. Wir versuchten ihr zu erklären, dass ein wahres Vorbild von Gott gezeichnet sei, um uns eine Belehrung zu geben. Und wenn dann im Neuen Testament bewiesen würde, dass es wirklich so sei, dann brauchten wir uns nicht zu fürchten, als fantastisch zu gelten. Wir fragten sie, ob es kein Vorbild gäbe, an das sie glauben können. Nein, sagte sie, keins. Glauben Sie nicht, wenn Johannes der Täufer sagt, siehe, das Lamm Gottes, dass er dann meint, dass alle die Lämmer, die als Opfer vor jener Zeit dargebracht wurden, Vorbilder auf den Herrn Jesus wären. Ja, sagte sie, das verstehe ich. Glauben Sie nicht, wenn Petrus von Gläubigen als lebendigen Steinen spricht, die als geistliches Haus aufgebaut sind, und von einem königlichen Priestertum, dass wir die Steine des Tempels und das levitische Priestertum als Vorbilder der Gläubigen ansehen können. Ja, das kann ich verstehen. Weiter, wenn uns im Hebräerbrief gesagt wird, dass der Herr Jesus Christus uns einen neuen und lebendigen Weg eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch, dürfen wir dann nicht ohne Furcht sagen, dass der Vorhang ein Vorbild seiner Menschwerdung war und das Zerreißen des Vorhanges ein Vorbild seines Todes. Ja, sie konnte es verstehen. Und nachdem sie 5 oder 6 sehr deutliche Beispiele als Vorbilder anerkannt hatte, empfahlen wir ihr, diese Gründe nicht zu durchdenken. Wir sagten ihr auch, wir seien sicher, sie würde später mit diesen Betrachtungen noch Fortsetzung machen. Bald war sie wirklich sehr interessiert an diesem Studium. Also es gibt viele solcher Vorbilder im Alten Testament, Vorbilder, denen dann im Neuen Testament bestimmte Wahrheiten entsprechen. Und davon spricht hier auch der Apostel Petrus. Das Vorbild ist das Geschehen zur Zeit Noahs, also die Sintflut und die Rettung Noahs und seiner Familie in der Arche durch die Wasserfluten hindurch. Dem entspricht im Neuen Testament als Gegenbild oder als Abbild die Taufe, also die christliche Taufe. Und davon ist hier in diesen Versen die Rede. Es geht hier um das Vorbild im Geschehen der Sintflut und eben um das Abbild der Taufe. Also die Sintflut und die Rettung Noahs in der Arche ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis, ist auch nicht nur ein Ereignis, das uns in unserer Zeit in ganz besonderer Weise warnt vor einem gottlosen Leben, vor einem Leben, das so ganz aufgeht in dieser sichtbaren Welt, sondern ist eben auch ein Vorbild auf die Taufe, wie Petrus hier sagt. So wie Noah damals mit seiner Familie in der Arche durch das Wasser hindurch gerettet wurde, stellt auch die Taufe eine solche Rettung dar. Ich lese noch einmal, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Nun, bevor wir ein wenig über die Taufe sprechen, anhand dieses Abschnittes, wollen wir etwas klarstellen. Es heißt ja hier in Vers 21, dass die Taufe euch rettet. Und das klingt ja nun ganz so, als wenn die Taufe an sich eine rettende Wirkung hätte. Und da ist es zunächst einmal von größter Bedeutung, anhand anderer Bibelstellen klarzumachen, dass die Taufe an sich keine rettende Wirkung hat, sondern dass sie lediglich eine äußere symbolische Bedeutung hat, ein sichtbares Zeichen ist für das, was dort am Kreuz und in der Auferstehung Jesu von den Toten geschehen ist. Um das deutlich zu machen, lesen wir einmal einen Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Da haben wir es zu tun mit dem Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Aber nun sagt Jesus nicht, wer aber nicht glaubt und nicht getauft wird, der wird verdammt werden. Das heißt also, die Betonung, der Akzent liegt nicht auf der Taufe, auf dieser sichtbaren Handlung, sondern der Akzent liegt auf dem Glauben. Das ist das Entscheidende. Nicht die Taufe rettet, sondern der Glaube rettet. Und das wollen wir jetzt noch einmal dick unterstreichen, weil hier große Missverständnisse immer wieder herrschen, durch ein Wort aus dem 1. Korintherbrief. Viele gehen ja davon aus, wenn sie getauft seien, dann seien sie gerettet dadurch. In der Regel ist es so, dass man durch die Taufe, wenn man also als Kind getauft wird, auch Glied einer Kirche wird. Und dann bedeutet das eben automatisch für den Betreffenden, das wird ihm auch immer wieder zugesprochen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Man nennt das die Lehre von der Taufwiedergeburt. Du bist also dadurch, dass du getauft bist oder getauft worden bist, ein Kind Gottes geworden. Jetzt ist alles in Ordnung. Du gehörst zur Gemeinde Jesu und du hast Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und stehst in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und da sagt die Bibel ein klares Nein dazu. Und das ist wichtig, dass wir das begriffen haben und ich denke, den meisten unter uns ist das auch klar. 1. Korinther Kapitel 1, da wird das sehr, sehr deutlich. Paulus sagt hier einiges auf dem Hintergrund einer Spaltung in der Gemeinde zu Korinth. In der Gemeinde zu Korinth ging es ja drüber und drunter oder drunter und drüber, wie wir zu sagen pflegen. Es gab also viele geistliche Nöte dort und er sagt zu ihnen Folgendes. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, also Petrus, der vierte ich zu Christus. Wie ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Und jetzt kommt's. Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Und dann fällt ihm dazu noch etwas ein, er fährt fort, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft, ich habe aber auch Stephanus und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Das heißt also, Paulus hat unter den Korinthern das Evangelium verkündigt. Die Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu. Aber er hat nur wenige getauft. Crispus, Gaius, und dann fällt ihm noch ein, ja, Stephanus habe ich noch getauft und sein Haus, die zu ihm gehörten, aber sonst weiß ich nicht, ob ich irgendjemanden dort getauft habe. Also er hat, um es noch einmal zu sagen, das Evangelium verkündigt, aber er hat nur Einzelne dort in Korinth getauft. Und nun sagt er in 1. Korinther Kapitel 4 folgendes, Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Das heißt also, durch die Verkündigung des Evangeliums sind Menschen dort zum lebendigen Glauben an Christus gekommen und wurden von Neuem geboren. Paulus sagt, ihr habt wohl viele Erzieher, viele, die sich um euch kümmern, aber ihr habt im Grunde genommen nur einen geistlichen Vater und das bin ich. Ich habe euch gezeugt, wodurch? Durch die Taufe? Nein, durch das Evangelium, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Paulus sagt hier nicht, ihr seid von Neuem geboren worden, zu Kindern Gottes geworden, dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündigt habe und andere haben euch anschließend getauft. Sondern er sagt, ihr seid von Neuem geboren worden durch die Kraftwirkung des Evangeliums, durch die Kraftwirkung des Wortes, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser. Hier wird also deutlich, dass man zunächst einmal fein trennen muss zwischen und unterscheiden muss zwischen Glauben an das Evangelium, wodurch jemand zum Gotteskind wird und errettet wird, und der Taufe, die lediglich, wenn ich sage lediglich, dann meine ich damit nicht, dass sie unbedeutend wäre, die Taufe, aber sie ist eben nicht rettend, die lediglich eine symbolische Handlung darstellt für das, was wir im Glauben an Christus haben. So wird also der Mensch durch den Glauben an Jesus gerecht vor Gott, durch den Glauben allein. Durch den Glauben, der die Gerechtigkeit Christi umfasst, auch ohne getauft zu sein, um das mal so zu formulieren, auch ohne getauft zu sein, ist der Mensch durch den Glauben gerettet. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen dafür. Nun, wenn Petrus sich also hier in diesen Versen so ausdrückt, als würde die Taufe rettende Wirkung haben, wenn er also hier sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Dann hängt das damit zusammen, dass Glaube und Taufe eben aufs Engste zusammengehören, miteinander verbunden sind. Das zeigt auch die damalige Praxis der Taufe. Zwischen dem Glauben und dem Getauftwerden, da gab es kaum einen Zeitabschnitt, sondern wer glaubte, wurde getauft. Wir denken an den Kerkermeister, Apostelgeschichte Kapitel 16. Er kam zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und ließ sich in derselben Nacht noch taufen. Es war nicht so, dass er erst einen Unterricht nötig hatte von einem oder zwei Jahren, einen Unterweisungskursus, und dass er dann eben nach dieser Zeit getauft wurde, sondern man kam zum Glauben und ließ sich sofort taufen. Das wirft natürlich ein interessantes Licht und ein wichtiges Licht auch auf die Verkündigung des Evangeliums. Die Leute, die getauft wurden, die wussten, worum es ging. Das heißt also, dass in der evangelistischen Verkündigung so viel Substanz enthalten war, dass die Menschen wirklich wussten, dass ihnen klar war, was dann eben auch die Taufe symbolisch darstellen sollte. Nämlich das mit Christus gekreuzigt sein und mit ihm auferstanden sein. In unserer Zeit liegen die Dinge ganz anders. Das hat mit der Entwicklung innerhalb der Kirchengeschichte zu tun und das hat auch mit einer sehr, sehr oberflächlichen Verkündigung des Evangeliums zu tun, wobei man die Frage stellen muss, ob es sich dabei überhaupt noch um Evangelium handelt, was heute in der Regel so verkündigt wird. Also, Glaube und Taufe gehören nach dem Neuen Testament aufs Engste zusammen. Wofür steht nun die Taufe? Nun, sie symbolisiert durch Untertauchen im Wasser das Gericht Gottes über unsere sündige Natur. Dieses Gericht haben wir stellvertretend empfangen in unserem Herrn Jesus Christus. Also das ist genau das, was Paulus so ausdrückt in Römer Kapitel 6. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Also unserer alten sündigen Natur nach sind wir mit Christus gekreuzigt, haben dort am Kreuz schon in unserem Stellvertreter das Gericht Gottes über uns empfangen. Und durch das Auftauchen haben wir das neue Leben in Christus empfangen. Wir sind, wie Paulus sagt, mit ihm auferstanden. Das heißt also, die Taufe steht für Gericht und Gnade. Und genau das ist es, was Petrus hier zum Ausdruck bringen will, wenn er sagt, das Geschehen damals, zur Zeit Noahs, ist das Urbild für die Taufe. Und die Taufe ist das Gegenbild. Im Grundtext steht hier übrigens nicht Urbild oder Vorbild, sondern die Betonung liegt auf der Taufe als auf dieses Gegenbild. Antitypos, so lesen wir da. Die Taufe steht also für Gericht und Gnade, so wie zur Zeit Noahs die Sintflut als Gericht über die sündige Welt erging und die Arche für Noah und seine Familie die Rettung bedeutete. Also genau das ist es, was Petrus hier sagen will. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Und zwar durch den Glauben. Nach diesem Hinweis auf die Taufe als Abbild, als Gegenbild dessen, was sich damals zur Zeit Noahs in der Sintflut zugetragen hat, wendet sich Petrus nun einem wichtigen Aspekt unseres Verhältnisses zu Gott zu. Und zwar ebenfalls im Zusammenhang mit der Taufe. Und jetzt ist es wichtig, dass wir versuchen, dem jetzt zu folgen. Zumal die Übersetzung etwas anders ist. Es ist nicht ganz einfach, aber ich denke, diejenigen unter uns, die den Unterschied kennen zwischen Gesetzesbund und Gnadenbund, diejenigen werden jetzt auch folgen können, die anderen müssen sich ganz besonders anstrengen, um vielleicht ganz neu zu erkennen, worum es eigentlich geht im Evangelium, symbolisch dargestellt in der Taufe. Es geht hier um ein gutes Gewissen vor Gott. Nun hat Luther übersetzt, denn in ihr, nämlich in der Taufe, wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt hören wir noch einmal auf die andere Übersetzung. Nicht wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, sondern es ist die Frage, und zwar die Frage Gottes an uns, nach einem guten Gewissen vor Gott. Also noch einmal, es ist die Frage Gottes nach einem guten Gewissen vor Gott. Darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Es geht also um ein gutes Gewissen vor Gott. Zur Zeit des Alten Testamentes wurden mancherlei Waschungen durchgeführt. Man könnte diese Waschungen auch als Taufen bezeichnen. Und diese Waschungen oder Taufen sollten natürlich etwas zeichenhaft veranschaulichen, nämlich eine innere Reinigung. Aber an sich konnten sie keine innere Reinigung bewirken, sondern lediglich eine äußere Reinigung. Mehr war nicht drin. Und darum sagt Petrus hier, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen. Und so war es im Alten Bund in der Praxis, dass eine äußere Reinigungshandlung eben keine innere Wandlung und innere Reinigung eines Menschen bewirken konnte, sondern lediglich eine äußere Reinigung. Und dann meint Petrus, in der Taufe auf den Namen Jesu empfängt der Gläubige nicht eine äußere Reinigung, sondern eine innere Reinigung. Er empfängt ein reines Gewissen Gott gegenüber. Und dieses reine Gewissen Gott gegenüber ist von größter Bedeutung. Wir alle wissen, dass auch im Miteinander, im Verhältnis der Menschen untereinander, ein gutes Gewissen immer wieder eine große Rolle spielt. Wenn wir da also jemandem gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, dann ist das Verhältnis zu der betreffenden Person getrübt. Und darum spielt das Gewissen, das gute Gewissen vor Gott, eine sehr, sehr große Rolle. Wenn wir kein gutes Gewissen haben Gott gegenüber, dann haben wir auch keine große Freude, uns ihm zu nahen. Jeder von uns weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn wir also gesündigt haben, wenn wir uns über irgendetwas geärgert haben oder wir haben sonst etwas getan oder gedacht oder ausgesprochen, was nicht gut war, von dem wir wussten, es ist nicht in Ordnung, es betrübt den Heiligen Geist, es betrübt Gott selbst, dann hatten wir Probleme damit, uns jetzt im Gebet Gott zuzuwenden. Zwischen Gott und uns stand die Sünde und das schlechte Gewissen als Folge der Sünde, als Folge des Versagens. Also um sich Gott freudigen Herzens nahen zu können, brauchen wir ein gutes Gewissen. Um mit Gott frohe Gemeinschaft haben zu können, brauchen wir eben dieses reine Gewissen. Ein schlechtes Gewissen verhindert den frohen, freien Umgang mit unserem himmlischen Vater. Das ist ja auch bei Kindern so. Wenn sie irgendwie was verbockt haben, schlechtes Gewissen haben, dann ist eben die schöne Gemeinschaft, die sie normalerweise haben, mit ihren Eltern getrübt. Gut, das wollen wir zunächst einmal festhalten. Es geht hier in dem, was Petrus nun sagt, um dieses gute Gewissen vor Gott. Um der Gemeinschaft willen, die wir mit Gott haben sollten oder haben dürfen. Nun, die Heilige Schrift stellt die Taufe in ihrer zeichenhaften Bedeutung an dieser Stelle als Bund vor, als Bündnis oder sagen wir als Vertrag. Petrus spricht hier von einer Frage Gottes an den Menschen, also nicht wie Luther hier übersetzt hat, von einer Bitte des Menschen an Gott, sondern von einer Frage, die Gott dem Menschen stellt jetzt, bei der Taufe, in der Taufe. Und er benutzt einen Ausdruck, den man damals gebrauchte, wenn ein Vertrag geschlossen wurde. Der Vertrag war erst gesetzlich und bindend, wenn folgende Frage beantwortet wurde. Erkennst du die Bedingungen dieses Vertrages als bindend an und verpflichtest du dich zu ihrer Einhaltung? Und die vor Zeugen gegebene Antwort lautete ja. Petrus will also hier sagen, Gott fragt den Menschen bei der Taufe, erkennst du die Bedingungen meines Dienstes an und bist du bereit, meinen Forderungen nachzukommen? Antwortet der Mensch mit Ja, dann darf er in diesem Ja ein gutes Gewissen haben und darf sich mit großem Freimut Gott nahen und die Verheißungen Gottes für sich geltend machen. Also diese Frage, bist du bereit, dich an bestimmte Bedingungen zu halten, an bestimmte Verpflichtungen, die dir durch diesen Vertrag oder in diesem Vertrag auferlegt werden? Bist du bereit, dich daran zu halten? Hast du ein Ja dazu? Das ist die entscheidende Frage, die Gott hier dem Menschen in der Taufe vorlegt. Antwortet der Mensch mit einem Ja in der Taufe, so kann er von daher Gott gegenüber ein gutes Gewissen haben. Auch das wollen wir zunächst einmal so stehen lassen und so festhalten. Wenn ich jetzt in eure Herzen hineinschauen könnte, dann wäre vielleicht der eine oder andere unter uns, der jetzt denkt, naja, das klingt doch sehr nach Gesetzesbund, oder nicht? Gott stellt also in diesem Taufbund Forderungen an uns Menschen. Das erinnert uns doch wirklich an den Gesetzesbund, den Gott mit seinem Volk Israel abgeschlossen hat, dort am Berg Sinai. Da geht's ja nach der Weise. Haltet ihr euch an diesen Vertrag und erfüllt eure Verpflichtungen, dann werde auch ich meine Verpflichtungen einhalten und euch segnen. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, aus der Geschichte des Volkes Israel, dass das Volk Israel nicht in der Lage war, diesen Bund einzuhalten, diesen Gesetzesbund. Warum? Warum wäre niemand von uns in der Lage, diesen Bund einzuhalten? Weil wir Sünder sind von Natur. Weil wir Rebellen sind gegen Gott und die Gebote Gottes immer und immer wieder übertreten haben und leider auch immer noch übertreten. Also, das, was ich uns gesagt habe über diese Frage, die Gott dem Täufling stellt, bist du bereit, nun alles zu tun, um deine Seite des Vertrages zu erfüllen? Diese Frage erinnert uns tatsächlich an den Gesetzesbund. Aber ist es wirklich so gemeint? Ist das wirklich so gemeint? Oder ist nicht der Taufbund vielmehr ein Gnadenbund? Wie sollen wir das verstehen? Nun, das erlösende und befreiende Segenswort lautet hier durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist eigentlich hier der Schlüssel zum Verständnis. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Und somit zielt die Frage Gottes in diesem Bund nicht auf ein Ja ab, bei dem wir auf uns selbst und unseren vermeintlich freien Willen gestellt wären, sondern es ist vielmehr eine Frage nach unserem Glauben. Und da sind wir mittendrin im Gnadenbund. Es ist also nicht eine Frage nach dem, was wir jetzt leisten könnten aus uns selbst heraus. Nach einem Ja, das wir von Natur aus schon hätten zum Willen Gottes, sondern es ist eine Frage nach unserem Glauben. Und der Glaube stützt sich nicht auf das, was wir von Natur aus in uns haben, sondern er stützt sich auf das, was Gott in Christus getan hat. Das ist Gnade. Genau das wird in der Taufe symbolisiert. Als der Kämmerer aus Äthiopien getauft werden wollte, da fragte Philippus ihn, ob er denn auch von Herzen sagen könne, dass er Glauben hätte. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann ich dich taufen, so kann es geschehen. Gott fragt also nach dem Glauben. Die Frage lautet demnach, glaubst du, dass dir in der Auferstehung Jesu die Vergebung deiner Sünden zugesagt und die volle Erfüllung der Forderungen Gottes in der Gerechtigkeit Christi zugerechnet ist? Glaubst du an das Evangelium? Glaubst du an das, was Gott in Christus getan hat und was dir jetzt gilt? Es geht nicht um unsere Entscheidung für Gott, um unser Ja zu Gott, sondern es geht um die Entscheidung Gottes für uns. Das ist wichtig, dass wir das hier in diesem Abschnitt ganz neu begreifen und verstehen. Jemand hat treffend gesagt, wenn du glaubst, dass Gott sich in Christus für dich entschieden hat, dann hast du dich darin für Gott entschieden, in diesem Glauben. Wir merken also, Hier in der Taufe steht nicht der Mensch mit seinem Vermögen, mit seiner Entschiedenheit, mit seinem freien Willen, von dem man behauptet, dass er ihn habe, im Vordergrund, im Mittelpunkt, sondern bei der Taufe steht Gott im Mittelpunkt. Gott, der in Christus Jesus gehandelt hat, in Kreuz und Auferstehung. Und das ist für uns Heil, Rettung, ewige Herrlichkeit. Und darin haben wir unser gutes Gewissen. Jetzt sind wir wieder beim guten Gewissen angelangt. Darin haben wir unser gutes Gewissen. Nicht darin, dass wir sagen, ich entscheide mich für Gott. Ich tue jetzt das, was Gott von mir will. Darin haben wir nicht das gute Gewissen. Sondern das gute Gewissen haben wir allein in dem, was Gott in Christus für uns zu unserer ewigen Seligkeit getan hat. Und das wissen wir eben auch aus unserer Erfahrung heraus, dass wir immer nur dann zur Ruhe kommen in unserem Herzen, wenn wir ganz neu erkannt haben, der Herr Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Du kannst nur ein gutes Gewissen haben durch die Vergebung deiner Sünden, sonst nicht. Und wir neigen von Natur aus alle dazu, wenn wir versagt haben, es besser machen zu wollen, um auf dieser Art und Weise unser Gewissen wieder zu beruhigen. Im mitmenschlichen Bereich geschieht das immer wieder. Wir sind also an irgendjemandem schuldig geworden. Wir haben ein liebloses Wort ausgesprochen. Und statt uns nun bei dem Betreffenden zu entschuldigen und von ihm den Zuspruch der Vergebung zu empfangen, dass wir wieder ein gutes Gewissen haben können im Miteinander, versuchen wir es besser zu machen. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Das ist unsere natürliche Art und versuchen auf diese Art und Weise ein gutes Gewissen zu bekommen. Ich habe das neulich noch erlebt im Zusammenhang mit einem Gespräch, dass jemand sehr viel Wert darauf legte, die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, doch ruhen zu lassen und sich der Zukunft zuzuwenden. Und ich konnte es nicht unterlassen, dann irgendwann einmal die Bemerkung zu machen, auf einem Schutthaufen lässt sich schlecht ein Haus aufbauen. Wir kennen die Geschichte von Nehemia, dass die Leute dann kamen zu ihm und sagten, also wir kommen nicht mehr weiter mit dem Bauen, es gibt zu viel Schutt da. Das heißt also, bevor ich einen neuen Anfang machen kann für die Zukunft, muss das Alte ausgeräumt werden. Und genau das ist es, was in unserem Verhältnis zu Gott von größter Bedeutung ist. Ich kann nicht einfach sagen, ich fange jetzt neu an und jetzt strenge ich mich an und jetzt gebe ich mir Mühe, sondern wir kommen nur da zur Ruhe, wo wir wissen, der Herr hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mir das vergeben, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Das, womit ich gegen ihn gesündigt habe und auch vor anderen Menschen schuldig geworden bin, das ist das Entscheidende. Das ist es doch auch, was wir symbolisch hier im Abendmahl heute feiern. Dass wir froh und dankbar dafür sein dürfen, dass der Herr unsere Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Und jetzt können wir ein gutes Gewissen haben. Und genau das ist es, was nicht nur im Abendmahl symbolisiert wird, sondern eben auch in der Taufe. Genau das ist es, was Petrus hier zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi. Nicht durch dein Bessermachen wollen, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Akzent liegt also auf dem, was Jesus für dich getan hat und nicht auf dem, was du für ihn tun willst. Würden wir das beherzigen auch im Miteinander, hätten wir die schönste Gemeinschaft untereinander. Würden wir nicht immer wieder versuchen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, nämlich es besser zu machen, bevor wir die Dinge mit dem anderen in Ordnung gebracht haben, hätten wir wunderbare, herrliche Gemeinschaft miteinander. Aber leider gehen wir immer wieder diesen anderen Weg. Besser machen wollen und das Alte übertünchen und gar nicht so viel daran denken und verdrängen, möglichst verdrängen, statt es aufzuarbeiten, um ein modernes Wort zu gebrauchen, und zwar in dem Sinne, wie Gottes Wort es versteht, dass wir unsere Sünde bekennen und glauben an die Vergebung durch das Blut Jesu. Das ist es. Hierin haben wir ein gutes Gewissen vor Gott. In Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus. Und dieses gute Gewissen und damit die ewige Seligkeit in der Gemeinschaft mit Gott kann dir nun niemand mehr rauben. Niemand mehr rauben. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte, so sagt Petrus hier. Das heißt also, Jesus steht drüber, über allen Mächten, auch über den Mächten der Finsternis, die uns angreifen und versuchen immer wieder und immer wieder an der Stelle unser Heil in Frage zu stellen. Unser Heil, unsere Rettung, wir selbst liegen ganz in seiner Hand, ausschließlich in seiner Hand. Nicht in seiner Hand und in deiner Hand, sondern ausschließlich in seiner Hand. In der Hand dessen, der nun zur Rechten Gottes sitzt und alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dieses Heil kann uns niemand mehr rauben, ihr Lieben. Niemand, oder? Der Herr Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Sag mal, Karl, wandte sich Pastor Weikle an einen starken jungen Mann. Pastor Weikle ist ein Begriff. Nach ihm ist das Weikle-Haus benannt in Essen, ein Jugendzentrum. Der Nachfolger von Pastor Weikle war Pastor Wilhelm Busch, uns allen bekannt. Sag mal, Karl, wandte sich Weikle an einen starken jungen Mann, der durch ganz besondere Anfechtungen gehen musste. Gehörst du dem Herrn Jesus an? Ja, sagte der freudig. Nun sagt der Herr, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jetzt kann dich niemand von Jesus trennen. Außer, Antwort, außer ich selbst. Falsch, ganz falsch, erwiderte Weikle. Wenn der Heiland sagt, niemand, dann kannst du dich selbst auch nicht mehr von ihm reißen. Und dann heißt es hier so schön, das mächtige Aufatmen des jungen Mannes war herzbewegend. Er fühlte Grund unter seinen Füßen. Amen.